Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag hören und lesen wir miteinander Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Matthäus 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot ihnen Jesus und sprach: Sagt niemanden die Erscheinung weiter, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der Leidensweg Jesu hat mit diesen Versen schon begonnen. In den Kapiteln des vorausgehenden Versen des vorausgehenden Kapitels hat Jesus zum ersten Mal sein bevorstehendes Leiden und Sterben angekündigt. In Matthäus 16, Vers 21 lesen wir: Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tage auferstehen. Also die erste Leidensankündigung haben wir im Kapitel davor nicht allzu lange. Der Weg Jesu spitzt sich auf den Gang nach Jerusalem zu. Die nachfolgenden Kapitel sind deshalb von weiteren Leidensankündigungen geprägt, von Mahnungen zur Wachsamkeit und von den Endzeitreden Jesu. Jesus bereitet seine Jünger vor auf das, was kommt, auf die Zeit des Leidens. Es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang und das Ereignis auch in diesem Zusammenhang am Beginn dieser Ereignisse verstehen und sehen. 6 Tage nach dieser Ankündigung nimmt Jesus 3 seiner Jünger, den engsten Kreis seiner Vertrauten, beiseite. Das sind immer wieder die gleichen: Petrus und die beiden Zebedaiden, Jakobus und Johannes. Mit ihnen geht er auf einen hohen Berg. Manche haben vermutet, dieser hohe Berg sei der Tabor gewesen. 588 Meter erhebt er sich da nördlich am Rande der Ebene. Man hat deshalb 1921 bis 24 hier auch die sogenannte Verklärungsbasilika gebaut. Allerdings ist der Tabor, wie wir hier sehen, da ist er, hier, dieses herausragende Berglein da, im nördlichen Bereich der Israel-Ebene hier, im nordöstlichen, relativ weit unten. Wir lesen in den Versen vorher, dass Jesus 6 Tage zuvor da oben war, bei Caesarea Philippi, am nordöstlichen Zipfel Galiläas, am Fuße der Golanhöhen. Es könnte deshalb auch sehr gut einer dieser Berge gewesen sein, da oben in der Umgebung von Caesarea Philippi. Wir wissen es nicht. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, warum wissen wir es nicht? Es ist ähnlich wie beim Berg und beim Ort der Versuchung. Auch eine ganz entscheidende Situation im Leben Jesu. In beiden Fällen gibt uns die Bibel keine genauen Ortsangaben, was untypisch ist. Meistens sagt uns die Bibel relativ genau, wo was geschehen ist, weil es ja immer darum geht, dass Gott in der Geschichte dieser Welt an konkreten Menschen, an konkreten Orten geschichtlich nachweisbar handelt. Warum ist uns hier kein konkreter Ort genannt? Ich denke, die Antwort könnte sein, diese ganz besonders herausragenden Orte, der Ort der Versuchung, wo Jesus mit dem Teufel gerungen hat, angefochten wurde, oder auch hier der Berg, auf dem Jesus verklärt wurde, wären wahrscheinlich schnell zu Kultstätten geworden. Die Menschen wären dorthin gepilgert, hätten Altäre errichtet oder wie später Kirchen und wären der Meinung gewesen, gerade an diesen Orten Gott besonders nahe zu sein. Aber Gott ist uns überall nahe, wenn wir eine persönliche Beziehung mit uns haben. Nicht der Ort ist das Besondere, sondern was jetzt geschieht, das ist das Besondere. Noch ahnen die Jünger nichts davon. Wahrscheinlich dachten sie, dass Jesus sie beiseite nimmt, um mit ihnen in Stille und Abgeschiedenheit zu beten. So war das ja durchaus üblich bei Jesus. Und nichts ahnend können wir wohl sagen, steigen sie mit Jesus da auf den Berg. Auffällig ist, wie plötzlich dann das Besondere einsetzt und wie schlicht und knapp ist bei aller Herrlichkeit beschrieben wird, denn was geschieht, ist ja Überwältigendes, Unvorstellbares, Unvergleichliches. Die Jünger erleben, wie Jesus, der ja eine ganz normale menschliche Gestalt hatte, plötzlich in göttlicher Herrlichkeit erstrahlt. Jesus wurde vor ihnen umgestaltet. Das erste ganz enorm Wichtige an dieser kurzen Feststellung ist vor ihnen. Sie waren unmittelbar dabei. Es geschah direkt vor ihren Augen. Warum ist diese Tatsache so wichtig? Weil die Jünger damit Augenzeugen wurden. Und ich habe gesehen, deshalb habe ich das Thema der Predigt auch überschrieben, Zeugen der göttlichen Herrlichkeit Jesu. Zeugen der göttlichen Herrlichkeit Jesu. Ich hätte als Überschrift auch einfach wählen können, die göttliche Herrlichkeit Jesu, die sich da offenbart hat. Wäre auch richtig gewesen. Aber es ist eine Sache, was uns über die Verherrlichung Jesu berichtet wird. Und es ist etwas ganz anderes, dass das Zeugnis, das wir darüber haben, absolut zuverlässig ist. Es wird ja vieles über alle möglichen Leute berichtet. Wir haben alle möglichen Zeugnisse. Und viele maßen sich auch alles Mögliche an. Entscheidend ist, dass das, was uns berichtet wird, absolut zuverlässig ist. Nur auf absolut Zuverlässiges sollten wir unser Leben gründen und nicht auf irgendwelche Überlieferungen, Fabeln und Legenden, so schön die auch sein mögen und so erhebend die vielleicht auch sein mögen. Es kommt darauf an, das stimmt. Und darum geht's, dass wir das nun Folgende als ganz bestimmt und zuverlässig aus erster Hand von Augenzeugen berichtet wissen dürfen. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Jünger Augen und Ohren Zeugen der göttlichen Herrlichkeit Jesu geworden sind. Ganz wie wir es in der Lesung von 2. Petrus 1, Verse 12 bis 18 gehört hatten, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Das kann der Petrus nur deshalb in dieser Form, in dieser Deutlichkeit letztlich so klar schreiben, weil er mit auf dem Berg der Verklärung war. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. In gewisser Hinsicht dann sicher auch nochmal nach der Auferstehung und bei der Himmelfahrt, aber eben ganz besonders auch auf dem Berg der Verklärung. Und darauf nimmt Petrus in diesem 2. Petrusbrief dann ja auch ausdrücklich Bezug. Er betont, wir waren selbst dabei, als der lebendige Gott das Zeugnis Jesus ausgestellt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Und er sagt, diese Stimme hörten wir vom Himmel ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wo sehen wir im 2. Petrusbrief dieses Ereignis vom Berg der Verklärung ganz deutlich nachklingt. Wir haben es gesehen. Wir waren mit dabei. Wir standen unmittelbar daneben. Wir erzählen keine Geschichtchen, wir erzählen euch wahrhaftige Ereignisse. Echte Christen, kann ich immer wieder nur betonen, und vertrauen nicht leichtgläubig irgendwelchen Wundergeschichten. Unser Glaube ruht nicht auf Mutmaßungen und menschlichen Meinungen. Er ruht auch nicht auf später dazugekommenen Geheimoffenbarungen, die man nach besonderer Initiation mittels hellseherischer Fähigkeiten erlangt hat. Christlicher Glaube beruht einzig und allein auf dem seit 2000 Jahren überlieferten Wort Gottes, auf der Überlieferung göttlicher Fakten. Nur hier, in diesem Wort der Schrift, nur da, haben wir wirklich zuverlässige Informationen über Jesus. Und wir müssen auch in diesen Tagen betonen, jedes Zeugnis, das darüber hinausgeht, das etwas anderes über Jesus wissen will, ist das Zeugnis des Antichristen. Ist das Zeugnis des Antichristen. Genauso sagt es Gottes Wort. Genauso haben wir es am vergangenen Mittwoch im Bibelgesprächskreis im zweiten Johannesbrief gelesen und bedacht. Wir können das in diesen letzten Tagen nicht oft genug betonen, wo so viele unbiblische Sonderoffenbarungen Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen. Alles, was über die Bibel hinausgeht und von der Bibel abweicht über Jesus, sagt Gottes Wort, ist der Antichrist, ist Irrlehre, ist Verführung. Und wir hatten am Mittwoch auch auf Galater 1, Vers 8 geschaut, wo Paulus in äußerster Eindringlichkeit warnt und sagt, selbst wenn ich oder ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium bringt, als das, was ihr bisher von uns gehört habt, was sagt er? Der sei verflucht. Der sei verflucht. Da kennt Gottes Wort null Akzeptanz. Da lässt Gottes Wort nicht einen Millimeter mit sich diskutieren. Der sei verflucht, sagt Paulus. Sogar wenn ich, der Heidenapostel, von Damaskus, vom auferstandenen Herrn selbst und höchstpersönlich berufen, selbst wenn ich euch ein anderes Evangelium bringe, dann sei ich verflucht. Und wenn ein Engel vom Himmel kommt und bringt euch was anderes, er sei verflucht. Denn es gibt nur einen Jesus, es gibt nur ein Evangelium und dieses eine Evangelium gilt es unverfälscht zu bewahren. Denn nur in diesem einen Evangelium, nur in diesem einen Jesus haben wir Heil. Und alles andere sind satanische Verfälschungen. Deshalb ist so wichtig, dass Petrus, Jakobus und Johannes hier mit dabei sind, dass sie es bezeugen können. So wie sie die ganzen 3 Jahre dabei waren, auch nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt und später unter der Leitung des Geistes. Der Dreh- und Angelpunkt, das absolute Zentrum dieses Evangeliums ist Jesus Christus in Person. Um ihn geht's hier. In dreifacher Weise wird nun die Einzigartigkeit und die Bedeutung Jesu vor den Augen und den Ohren der Jünger bezeugt. Interessant, wir haben 3 wichtige Elemente in diesem Geschehen. Erstes durch die Verklärung Jesu. Luther übersetzte schon frei interpretierend und er ward verklärt vor ihnen. Da klingt schon die Herrlichkeit, die dann in Jesus aufleuchtet, durch. Luther hat, ich sage es immer wieder, sich die Freiheit genommen, interpretieren zu übersetzen. Ich weise deshalb darauf hin, weil manche von unseren Geschwistern sehr unbarmherzig mit neueren Übersetzungen umgehen, die auch manchmal frei interpretierend übersetzen. Dann müsste man Luther um der Wahrhaftigkeit willen genauso scharf kritisieren. Also Luther hat auch manchmal frei interpretierend übersetzt. Inhaltlich korrekt, ganz korrekt, aber durchaus interpretierend. Denn wörtlich steht da, wie es die Elberfelder sagt, er wurde umgestaltet. Von verklärt steht da eigentlich zunächst einmal noch nichts. Die äußere Gestalt Jesu erfährt eine sichtbare Veränderung, die äußere Gestalt. Das griechische Wort metamorpho, kennen wir als Fremdwort von der Metamorphose, der Schmetterlinge etwa. Da dürfte es uns am bekanntesten sein, aus der noch nicht so wirklich attraktiven Fressmaschine Raupe, wobei die vom Schwalbenschwanz auch schon recht hübsch aussieht, wird dann der nächste Schritt der Metamorphose ein unscheinbares, fast tot wirkendes Gebilde, grün oder braun, kann die Puppe sein. Und was da in der Puppe geschieht, ist unglaublich. Da löst sich die ganze Raupe komplett auf. Da ist zunächst mal wirklich nur Flüssigkeit. Wenn man eine unfertige Raupe öffnet, beim Umgraben, bei manchen ist mir es früher passiert, im Garten mit dem Spaten durchsticht, da fließt nur weiße Milch raus. Ja, da löst sich alles komplett auf und dann ordnen sich die ganzen Moleküle und Bauteile komplett neu auf und an. Und am Schluss kommt ein solcher wunderschöner Schmetterling heraus. Äußerlich hat er nichts Erkennbares mit der Raupe mehr gemein, Metamorphose, Umgestaltung. Bei der Verklärung Jesu wird seine unscheinbare menschliche Existenz verwandelt in seine himmlische, herrliche Erscheinung. Gottes Wort berichtet, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, also einen unvorstellbaren, unbeschreiblichen Glanz. Und seine Kleider leuchten ganz offensichtlich ebenfalls. Das griechische Wort für weiß kann man am ehesten übersetzen mit hell leuchtend. Das ist ein leuchtendes Weiß. Das ist nicht einfach nur ein totes Weiß, das ist ein strahlendes Weiß. Und das sagt uns Gottes Wort dann auch, wenn es heißt, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Licht ist eben nicht einfach nur weiß, Licht leuchtet. Das heißt, auch die Kleider, der ganze Leib Jesu strahlt in einem hellen, leuchtenden Glanz. Der ganze Christus erstrahlt in einer übernatürlichen Schönheit. Die Jünger sehen so die Göttlichkeit Jesu mit ihren eigenen Augen. Sie sehen, dieser Jesus, mit dem sie 3 Jahre unterwegs sind, das ist eben nicht einfach der Sohn der Maria, er ist der Sohn Gottes. Das hatten sie zwar vorher auch schon gewusst. Also sie erfahren da nichts Neues, aber sie finden eine Bestätigung. Ein Kapitel vorher, schon in Matthäus 16, Vers 16, hatte Petrus bekannt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er wusste es also schon. Das hatte er schon erkannt an den Zeichen und Wundern, die Jesus als verheißener Messias getan hat. Aber jetzt sehen sie es an seiner Person selber. Nicht nur in seinen Taten, an seiner Person. Die Verwandlung, die hier an Jesus geschieht, erinnert auch an die Auferstehung. Wir waren am Mittwoch auch ganz kurz drauf gekommen. Ich hatte im Bibelgesprächskreis darauf hingewiesen, das Turiner Grabtuch, das bis zum Erweis des Gegenteils als echt anzusehen ist, es zeigt, dass der irdische Leib Jesu sich bei der Auferstehung in einen himmlischen Herrlichkeitsleib verwandelt hat. Wenn er genau hinguckt, man fällt gar nicht arg auf, ist eigentlich relativ unscheinbar. Da sieht man das Gesicht, man sieht die Schemen des Körpers nur in einem leichten Dunkel auf dem relativ hellen Tuch. Und es ist auch wirklich so, dass keine Farbe da ist, es ist nur eine Verdunkelung der obersten Fasern dieses Tuches. Bis heute weiß kein Mensch wirklich, wie die da hingekommen sind. Unscheinbar, erst wenn man ein Negativ, links so sieht es eigentlich aus und rechts, wenn man es fotografiert hat, dann wird aus dem Negativen positiv. Und dann sieht man, wie deutlich sich dieses Bild abhebt. Und im Grunde die einzige Erklärung, es ist so etwas wie eine Fotografie, es ist so etwas wie ein Lichtbild. Fotografie heißt ja wirklich vom Licht geschrieben, auf die Platte, auf das Tuch. Ein Lichtbild, das sich im Moment der Auferstehung auf dem Grabtuch abgebildet hat. Und es ist interessant, das Grabtuch wurde dabei ja nicht zerstört. Die Schäden, die es genommen hat, die Flicken und so weiter, waren spätere Wasserschäden, Brände und so weiter, nicht durch die Auferstehung. Das Grabtuch blieb ganz heil. Jesus ist einfach durch die Materie des Grabtuchs hindurch auferstanden. In einem Leib aus Licht, Energie und Herrlichkeit. Im himmlischen Leib. Und etwas von dieser Herrlichkeit, die sich da bei der Auferstehung gezeigt hat, sehen die Jünger auf dem Berg der Verklärung mit ihren eigenen Augen. Und deshalb kann Petrus später schreiben, wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Bei der Auferstehung war keiner dabei. Erst als der Auferstandene dann erschienen ist. Aber diesen wunderbaren Moment der Auferstehung, den hat keiner erlebt. Aber die Verklärung auf dem Berg, die haben die 3 erlebt. Und so sind sie Zeugen der göttlichen Herrlichkeit. Das nächste wunderbare Ereignis, Mose und Elia erscheinen. Ich habe mich gefragt, woran erkannten die es eigentlich, dass es Mose war? Haben die ein Schild mitgebracht? Moment, da sehen wir es. Die Maler, die haben es natürlich versucht, mit Symbolen deutlich zu machen und dem Mose die unverkennbaren Gesetzestafeln in die Hände gedrückt. Ich habe ehrlich Zweifel, ob der Mose mit den Gesetzestafeln auf dem Berg der Erklärung erschienen ist. War künstlerisch erklärende Freiheit der Maler, natürlich. Ich kann mir es nur so erklären, der Heilige Geist hat es ihnen augenblicklich offenbart. Die sahen diese beiden Männer und wussten einfach durch den Geist Gottes, das ist Mose und Elia. Warum Mose und Elia? Weil Mose und Elia die beiden wesentlichen Propheten und repräsentativen Personen des alten Bundes sind. Wir haben sicher noch andere wichtige. Man könnte fragen, warum war es nicht Abraham, warum war es nicht David? Ich denke David schon deshalb nicht, weil Jesus ja der Davids Spross ist. Der David selber hat in persona gar nicht die Bedeutung, sondern Nachkomme Davids. Mose ist der Vertreter des Gesetzes und des alten Bundes überhaupt. Jesus kann ja oft aus dem Alten Testament sagen und sagen, Mose hat euch geboten, ja? Und dazu tritt Elia als der Vertreter der Propheten. Man kann wohl durchaus sagen, dass Elia so etwas wie der Urtyp des Propheten ist. Und beide, und darauf kommt es jetzt aber an, haben besondere Bedeutung für die Zeit des Messias. Mose selbst sagt am Ende seines Lebens prophetisch voraus, weiß es jemand, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott dir erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. 5. Mose 18. Und dass es hier nicht um irgendeinen Propheten geht, der so ähnlich wie Mose ist, sondern um einen ganz besonderen, der in ultimativer göttlicher Autorität ja um Gott selbst geht, der in Jesus als 2. Mose kommt, der sagt dort schon im Alten Testament Vers 19, und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er, nämlich dieser 2. Mose, in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Was ist darin Besonderes? Gar nichts eigentlich. Nur, dass es nochmal betont wird. Denn eigentlich gilt diese Mahnung für jedes prophetische Wort. Jedes Mal, wenn Gott redet durch einen Propheten, sollen wir den hören und dem gehorchen. Das Besondere ist, dass es nochmal so ausdrücklich mit ganzem Ernst betont wird. Und da wird deutlich, das ist ein ganz besonderer Mann, der hier angekündigt wird. Und das Judentum musste von Anfang an auch die Auslegung, dass hier vom Jesus, vom Messias die Rede ist bei diesem 2. Mose. Und über Elia lesen wir Malachi 3, 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da kommen der große und schreckliche Tag des Herrn. Also Mose und der Elia sind nochmal vorhergesagt, dass nochmal Männer wie diese beiden von Gott gesandt werden in der messianischen Zeit. Mose und Elia sind also erstens zwei ganz herausragende Gestalten des alten Bundes, aber vor allem zweitens stehen sie in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Sendung des verheißenen Messias. Und diese beiden erscheinen nun auf dem Berg der Verklärung. Es ist wichtig, sie kommen aus dem Reich Gottes. Wir dürfen diesen Vorgang nicht verwechseln mit Erscheinungen des Spiritismus. Dort gibt es auch Erscheinungen von angeblich Verstorbenen, aber das sind in der Regel dämonische Wesen. Satan hat keine Macht über das Reich des Todes. Den Schlüssel über Tod und Hölle hat der lebendige Gott, nicht der Teufel. Ein häufiger Irrtum auch in christlichen Kreisen. Der Teufel kann über seine Dämonen verfügen, aber nicht über die Verstorbenen. Ganz großer Irrtum. Auch über das Reich der Hölle und des Todes verfügt einzig und allein der lebendige Gott. Also was da kommt, sind in der Regel dämonische Täuschungen. Hier aber kommen zwei überragende Gestalten des alten Bundes aus dem Reich Gottes. Sie reden mit Jesus. Es ist kein Traum, es ist keine Vision. Es ist ein ganz wirkliches Ereignis, so wirklich, wie wir heute Morgen miteinander hier im Gottesdienst sind, so wirklich und real sind die drei da miteinander auf dem Berg der Verklärung. Und nur weil ihre Anwesenheit so real ist, so greifbar, kommt Petrus auf die Idee, hier ist es gut sein. Hier lass uns Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Die Reaktion des Petrus ist mehr als verständlich. Wäre uns wahrscheinlich genauso gegangen. Warum wieder hinunter in die schäbige Welt? Da lass uns bleiben an der Pforte des Himmels. Da wo Frieden, da wo Freude, da wo Herrlichkeit ist schon eine Vorstufe des Garten, des Paradieses. Da oben ist's doch viel schöner. Sich mit Mose, Elia und Jesus unterhalten. Etwas von den Geheimnissen Gottes erfahren. den Niederungen des menschlichen Alltags mit all seinen Nöten, beruflichem Stress, Sorgen, Krankheiten, Belastungen entnommen sein. Im Grunde ist der gleiche Gedanke, den Petrus auch schon ein Kapitel vorher hatte, nach der ersten Leidensankündigung Jesu. Was hat Petrus ganz spontan gesagt, als Jesus sein Leiden angekündigt hat? Das widerfahre dir nur nicht. Das widerfahre dir nur nicht. Und was sagt Jesus? Weiche von mir, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Unser Problem auch, gell? Solche Momente wie die Verklärung, die möchten wir festhalten. Denken wir auch an Maria Magdalena am Morgen der Auferstehung Jesu. Was macht sie, als sie Jesus begegnet? Sie fällt nicht nur nieder, sie umklammert seine Füße, sie will ihn festhalten. Sie will in der Situation verharren. Jesus, ich lass dich nicht mehr los. Ist so schön mit dir. Nie mehr anders. Und Jesus sagt, Maria, halte mich nicht fest. So verständlich der Wunsch ist, in solchen wunderbaren Ausnahmesituationen zu verharren, sie festzuhalten, nicht mehr zurück in die brutale Wirklichkeit zu müssen, so ist dieser Wunsch eben doch ganz menschlich, falsch, im Letzten sogar, wie Jesus sagt, satanisch. Gell? Alles, was nicht göttlich ist, ist eben vom Gegenspieler. Und so geht Jesus auf dieses Anliegen des Petrus auch mit keiner Silbe ein. Es erklingt schon die Stimme Gottes. Gott erlaubt keine Flucht aus der Wirklichkeit dieser Welt. Er erlaubt keine Flucht aus der Aufgabe, in die er uns gestellt hat. Dachte an Jona. Der Jona hat einen Auftrag, einen unangenehmen Auftrag, gefährlichen Auftrag. Geh nach Ninive, verkündige das Reich, das Gericht. Mit solchen Boten wurde häufig kurzer Prozess gemacht. Die haben die nächsten 5 Minuten kaum überlebt. Der Jona sagt, ohne mich. Wir wissen, was passiert. Der Jona macht sich vom Acker, aber der große Fisch, das Meerungeheuer, holt ihn ein. Gott lässt es nicht zu, dass seine Boten sich vom Acker machen. Ja. Oder denken wir an Jeremia. Er hatte einen undankbaren Auftrag. Er hat dem Volk Israel, dass er Buße verkündigt, Umkehr, hat gesagt, lasst ab von euren bösen Taten, hat das Volk Israel gehört, mitnichten. Irgendwann hatte der Jeremia auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze gestrichen voll und hat gesagt, Gott macht den ganzen Mist ohne mich. Und was lesen wir im Jeremia? Und als ich es wollte verschweigen. Er wollte es verschweigen. Der Jeremia war entschlossen, in den Streik zu treten. Aber als ich es wollte verschweigen, es brannte in mir. Ich ging nicht anders. Muss raus. Gott lässt nicht zu, dass wir uns aus unserem Auftrag davonstehlen. Der Himmel mit seiner Herrlichkeit wartet noch auf uns. Ganz gewiss, es ist schön, das zu wissen. Es ist schön, dieser Herrlichkeit entgegenzugehen. Aber hier leben wir noch nicht im Himmel. Hier leben wir noch in den Herausforderungen der Nachfolge. Hier sind wir noch nicht daheim. Hier sind wir noch Gäste und Fremdlinge. Das spüren wir schmerzhaft. Was hatten Mose und Elia mit Jesus zu bereden? Diese Frage beantwortet uns Gottes Wort an einer anderen Stelle, Parallelstelle Lukas 9. Und sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Auch das ist wichtig. Das heißt, sie reden mit Jesus über das, was ihn in Jerusalem erwartet. Über das Heil, das er am Kreuz von Golgatha zu vollbringen hat. Warum sage ich's? Weil es ganz wichtig ist, auch für uns, bevor das Leiden, bevor die Prüfung, bevor die Bewährung kommt, schenkt Gott Erlebnisse, die im Auftrag vergewissern und die den Glauben stärken, die ein festes Fundament geben in der Zeit der Anfechtung und der Not. Denn wir müssen immer im Blick halten, auch für Jesus selber und ernst nehmen, bei aller göttlichen Herrlichkeit, in der Jesus hier erstrahlt, er ist und bleibt in seinen Erdentagen eben auch ganz Mensch. Er ist und bleibt ganz Mensch mit allen Schwächen, allen Ängsten, allen Versuchlichkeiten. Er wurde versucht gleich wie wir, sagt die Bibel. Nur nicht in Sünde gefallen. Aber versucht wurde er gleich wie wir. Und deshalb braucht er genauso wie wir Stärkung, Ermutigung und Vergewisserung, bevor er sich auf den Weg nach Jerusalem und ans Kreuz macht. Und das galt ebenso für die Jünger. Auch den Jüngern stehen ja in den nächsten Wochen die schrecklichsten Stunden, die schlimmsten Tage ihres Lebens bevor. Jesus am Kreuz, tot, alles verloren, woran sie 3 Jahre geglaubt hatten. Für solche außerordentlichen Prüfungen gibt Gott vorher auch oft außerordentliche Erfahrungen und Bestätigungen. Und das gilt nicht nur für die Jünger damals, vor 2000 Jahren, das gilt auch ebenso für uns. Deshalb dürfen auch wir immer wieder erleben, wie Gott in überwältigender Weise handelt, wie er seine Gemeinde auch heute noch baut, wie er Menschen zum Glauben führt, wie er Gebete erhört, wie er aus tiefster Not rettet. Gott schenkt uns diese besonderen Erfahrungen, damit wir in Zeiten der Not auch etwas haben, wovon wir zehren können und wo wir zurückblicken und sagen, ja Herr, auch wenn es im Moment gerade das Wasser bis zum Hals steht, aber ich weiß, du bist der lebendige Gott, der helfen kann. Du hast schon so oft geholfen und du trägst auch hier durch. Also bevor Gott uns in tiefere Fahrwasser führt, schenkt er uns meist Erlebnisse seiner Macht und Herrlichkeit, die unseren Glauben stärken. Und damit sind die Wunder der Verklärung noch nicht zu Ende. Es folgt noch ein drittes, die Stimme vom Himmel. Vers 5, siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Der Wortlaut ist identisch mit dem Bekenntnis des Vaters zu Jesus bei der Taufe. Dort hört's Johannes der Täufer, hier hören's die Jünger. Und wir sehen auch sofort die inhaltliche Entsprechung zur Ankündigung des zweiten Mose. Auch dort hatte Gott ganz eindringlich gemahnt, auf den hört, dem gehorcht. Die Worte sind in 5. Mose ein bisschen anders, der Inhalt ist genau gleich. Ihn hört, ihn hört. Denn Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Und am Hören auf Jesus entscheidet sich Heil oder Unheil. Es ist das Ende von Kirche, von Gemeinde und von Christsein, wo nicht mehr auf Jesus gehört wird. Denn seine Gebote weisen uns den Weg, den wir zu gehen haben. Seine Verheißungen sind die Macht, die unser Leben bestimmen. Seine Verheißungen setzen uns den Rahmen, in dem wir uns bewegen dürfen. Sie geben das gewaltige Maß vor, womit wir rechnen dürfen. Das ist Christsein, dass Menschen auf Jesus sehen und auf Jesus hören, dass sie seinem Wort Vertrauen schenken und gehorchen. Es muss ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein. Vers 6. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Wisst ihr, was ich mich auch bei der Vorbereitung gefragt habe? Warum erschrecken die überhaupt erst jetzt? Warum erschrecken die nicht, als das Angesicht Jesu wie Sonne zu leuchten beginnt? Stellt euch vor, ihr sitzt da, auf einmal mein Bruder Lehmann strahlt da vorne wie die Sonne. Wir würden alle wahrscheinlich zurückzucken, denken, was ist jetzt passiert? Da erscheinen Mose und Elia aus dem Reich Gottes. Warum erschrecken die da nicht? Mögliche Erklärung: Wunder haben die Jünger an der Seite Jesu schon reichlich erlebt. Das Wunder in Kana, die Brotvermehrung, die Sturmstillung, die unzähligen Heilungen und Dämonenaustreibungen, Totenauferweckungen sogar, Töchterlein des Jairus, Jüngling zu Nain. Da ist die Verwandlung Jesu in göttliche Herrlichkeit und Erscheinung und auch das Erscheinen von Mose und Elia zwar spektakulär, aber vielleicht nichts fundamental Neues mehr. Aber weit größer als all diese Wunder ist die hörbare Gegenwart des Allmächtigen. Denn bisher in den ganzen Wundern sind sie zwar Gott begegnet, aber doch in menschlicher Gestalt. Aber jetzt spricht Gott in seiner göttlichen Erhabenheit. Und auch auf dem Berg der Verklärung, es ist eben immer noch Jesus, der es nicht für einen Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein. Auch in der Verklärung ist er eben immer noch Gott und Mensch zugleich. Aber als Gott spricht, ist eine andere Dimension. Da kommt den Menschen Furcht und Zittern an. Wir sehen es bei dem Paulus vor Damaskus. Als der auferstandene Herr zu ihm spricht, da haut es den Paulus bei den ersten Worten vom Gaul. Und so sehen wir es an anderen Stellen. Wenn Gott spricht, und so ertönt die Stimme des Allmächtigen auf dem Berg der Verklärung, und da ist der Klang dieser Stimme offensichtlich noch viel heiliger, noch viel herrlicher, noch viel mächtiger als die Verklärung Jesu und als das Erscheinen des Mose und des Elia. Da tritt nochmal eine ganz andere Dimension und Stufe göttlicher Herrlichkeit dazu und göttlicher Allmacht. Und Petrus, Jakobus und Johannes fallen auf ihr Angesicht. Ich betone es immer und immer wieder, ich werde nicht müde, sie fallen nicht auf den Rücken. Sie fallen nicht auf den Rücken. Das Fallen auf den Rücken ist ausnahmslos ein Zeichen, dass dämonische Mächte am Werk sind. Es findet eine Kraftübertragung von Satan her statt. Man kann deshalb ausnahmslos und überall immer nur dringend warnen vor Veranstaltungen, wo die Menschen auf den Rücken fallen. Und wenn sie sich noch so christlich nennen und so christlich wirken, es ist Satan am Werk. Mit ganzem Ernst, wo Menschen auf den Rücken fallen, ist Satan am Werk. Wo Menschen, die zu Gott gehören, ihrem Herrn begegnen, da fallen sie ausnahmslos auf ihr Gesicht. Ausnahmslos. Niemals auf den Rücken. Jesus rührt sie an und sagt, steht auf, fürchtet euch nicht. Und dann kommt zum Schluss noch ein ganz entscheidender Satz. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Vers 8. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Natürlich geht es hier zunächst mal um die schlichte Feststellung, dass Mose und Elia jetzt nicht mehr da sind. Aber ich denke, dieses Jesus allein hat doch noch eine tiefere Bedeutung. Sie sahen niemand als Jesus allein. Den sollen wir sehen. Jesus allein. Auf Jesus allein kommt's an. Er ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Er ist die Person, auf die es ankommt, dass wir mit ihr leben, mit ihr eine persönliche Beziehung haben. Allein das gibt Leben in Ewigkeit. Und auf ihn allein sollen wir sehen. Wir denken an Petrus, als er auf dem Wasser geht. Solange er auf Jesus allein zieht, auf nichts anderes, klappt das spielend. Der Petrus geht über dem Wasser. Und als er außer Jesus noch andere sieht, den Wind und die Wellen, da hat er Jesus nicht komplett aus den Augen verloren. Der hat immer noch Jesus gesehen. Aber er hat nicht mehr Jesus allein gesehen. Er hat auch den Wind und die Wellen gesehen. Und schon ging er unter, wie ein Stein. Jesus allein, das soll auch unsere Blickrichtung sein in diesen Tagen. Amen.